Deep Red Radio, das Filmmagazin.
Endlich hat es geklappt. Ihr könnt die neue Ausgabe von Deep Red Radio hören. Leider fällt unser Godzilla-Special nicht so aus, wie es angekündigt war. Aber dafür hat Benedikt mit Zeit der Kannibalen und einem kurzen Interview mit David Striso und Johannes Naber einen schönen Ausgleich gefunden. Darüber hinaus haben wir wieder reichlich Stoff für die Couch-Kino-Fraktion zum Nachhören und Gewinnen. Doch bevor es richtig losgeht, bekommt ihr noch Lunens musikalische Neuentdeckung auf die Ohren. Hier kommen die niederländischen The Rhythm Chunks mit Checking In.
Coming soon to a theater near you.
Hey, your mother, giving up on asking why.
Ja, der neue Luc Besson. Und da wissen wir ja alle, was los ist. Ne? Also Action, Stimmung, Spannung, Wahnsinnsschnitte und ja, das gibt's auch alles in dem neuen Brick Mansions. Gut, das ist auch ein Paul Walker Film, übrigens der letzte, damit wird ordentlich Werbung gemacht, aber ich mochte Paul Walker in den Fast and Furious Filmen, aber der Film, naja, den sollte man dann nicht unbedingt zu oft in seiner Historie erwähnen. Denn Brick Mansions ist so ein bisschen so eine Art Hollywoodisierung mit Walt Disney-Zuschnitt von seinem Pariser Banlieue-Film, die Luc Besson in den 90er Jahren und auch nochmal in der Wiederholung später gespielt hat, auch bekannt unter dem tollen Titel Ghetto Gangs, die Hölle von Paris. Wie gesagt, gab es auch eine Fortsetzung. Und das Schöne an diesem Film war der Hauptdarsteller David Bell, ein richtiger Parkour-Profi, also so ein Typ, der eben wunderbar durch jeden Betonpfeiler und über jedes Stockwerk und von ganz großen Höhen nach unten springen kann. Und das kann er eben wirklich. Und die erste Viertelstunde von Brick Mansions fängt deshalb auch überzeugend an. David Bell spielt irgendwie so einen Gangster, der mit anderen Gangstern wo Ärger kriegt. Klar, im super US-Äquivalent Detroit. Denn Detroit, das wissen wir alle, denen geht's schlecht, wirtschaftlicher Niedergang. Also kann man sich da ja auch ein bisschen so eine Art Zentrum der Stadt vorstellen, wo niemand mehr rein kann, Riesenmauer drumherum. Polizei ist da nicht mehr in der Lage, irgendwas zu beherrschen und die Drogenbosse haben dort das Sagen. Hat man irgendwann schon mal gehört, sowas Ähnliches gab's schon mal in die Klapperschlange vor schon ziemlich lange her. Naja, jedenfalls hat so ein bisschen so diesen Gestus und der David Bell, der läuft am Anfang vor ungefähr 25 gefühlten Gangstern weg, die natürlich keine Chance haben, den Jungen einzuholen, der ja super durch die Stadt da wackelt, bis er irgendwie am Ende dann doch erwischt wird, aber das ist jetzt schon zu viel verraten. Jedenfalls taucht dann Paul Walker auf. Und sobald Paul Walker auftaucht, geht genau das, was der David Bell kann, schon verloren. Denn Paul Walker hat so eine absolute super Stunt-Szene am Anfang, wo er ungefähr bei gefühlten 250 Stundenkilometer hinten sich hinten am Autodeckel, also an dem Kofferraumdeckel eines 2 Zentimeter Spoilers festhält und sich dann irgendwie über die Innenbank nach vorne schleicht, um dann doch den Fahrer irgendwie bei 180 dann abgebremsten Stundenkilometern noch zu überwinden. Kurz, das Ganze hat dann mehr so eine Art Comic-Charakter, der dann wieder in diese Fast and Furious-Schiene hineinfällt, denn er ist in Wirklichkeit natürlich ein Undercover-Bock, Cop, der mit diesem David Bell dann gemeinsam in dieses Zentrum hineingeht. Ja, und da bin ich wieder bei Oh Yeah vom Anfang, denn wie bewohnt bei Besson, wird viel geballert, gibt es eine fiese Frau und dann gibt es noch eine andere Frau, das ist die Freundin von dem Bell oder seine Ex-Freundin, ist egal, jedenfalls ist er trotzdem motiviert, zusammen mit Paul Walker reinzugehen und da den Laden aufzumischen. Hat man schon 1000 Mal gesehen, hat man ehrlich gesagt 990 Mal auch schon besser gesehen, ist sicherlich für jemanden, der noch nie einen Luc Besson-Film gesehen hat, durchaus sehenswert, aber letztlich nervt unglaublich dieser Versuch, immer noch mal wieder einen Spannungsmoment reinzubringen. Dann gibt es dann noch irgendwelche korrupten Bürgermeister. Dann gibt es irgend so eine Art Neutronenbombe, mit der man die ganze Stadt platt machen kann. Wieder mit dem rückwärtszählenden Sekundenzeiger. Und dann gibt es die coolen X und die coolen Y und die coolen Z. Und wirklich cool ist an dem Film letztlich nichts. Dieses Zusammenspiel eben von Walker in Fast and Furious mit diesen anderen, ich sag mal, etwas cooleren Typen, das funktioniert da. Auch im Zusammenhang mit den Autos. Hier dagegen wird das aufgesetzt und der gesamte Film wirkt durch die Bank von A bis Z wie eine Art Remake aller dieser Filme. Keine eigenen Ideen, keine neuen Sachen, Hauptsache Action und leider dazu eben, wie gesagt, nicht so wie mit David Bell am Anfang, wo man merkt, der Mann kann das, was er tut, sondern sehr comic-mäßig, CGI-mäßig übertrieben. Trotzdem, das ließe sich alles irgendwie noch verkraften. Man könnte sich den Film wirklich als Unterhaltung noch ansehen, aber das Ende ist, setzt dem Fass wirklich, also das kann man schon fast nicht aushalten. Diese gesamte Szenerie hat ja immerhin einen gewissen gesellschaftskritischen Grundgestus. Zumindest war das mal in der Klapperschlange so und es war auch in den Banlieue-Filmen aus Paris so. Aber wie hier am Ende die ganzen alten Drogenheinis und die ganzen vernachlässigten Kinder da eine heile Welt in Detroit machen, weil der Oberbürgermeister, weiß ich was, schon wieder zu viel verraten, also eigentlich verrät man dem Film gar nichts, weil man die sowieso alle schon gesehen hat. Das ist wirklich kaum auszuhalten und ich finde, da hat sich Besson schon ziemlich erniedrigt, sowas auf Hollywood zu machen. Aus meiner Sicht wenig empfehlenswert.
Am Mittwoch, dem 14. Mai, präsentierte der Farbfilmverleih im Leipziger Passagekino inmitten der Altstadt die Premiere des außergewöhnlichen Films Zeit der Kannibalen. Mit Anwesenheit glänzten an diesem Abend der Regisseur Johannes Naber, einer der drei Hauptdarsteller David Striso und die Produzentin Milena Meitz. Erst gab es ein wenig Blitzlichtgewitter und dann, kurz vor Beginn der Aufführung, gab es für mich die Möglichkeit, mit Striso und Naber ins Gespräch zu kommen. Die Zeit war knapp und durch meine Fragen verzögerte sich die Vorführung, aber nur um kurze Zeit. Der Vorhang geht auf und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Die beiden Unternehmensberater Frank Oellers, gespielt von David Striso, und Kai Niederländer, dargestellt von Sebastian Blomberg, arbeiten dort, wo die Profite zu maximieren sind und verhandeln ihre Geschäftspartner an großen, blank polierten Tischen in Grund und Boden. Frech, überheblich und gierig. Die neue Kollegin Bianca, dargestellt von Katharina Schüttler, will das Team menschlicher gestalten, stößt aber bei den Analyseprofis auf uneinreißbare Wände. Ihr gemeinsamer Arbeitsplatz sind die Nobelhotels in der dritten Welt. Hier sind die Firmen ansässig, die billig produzieren, was wir im Westen teuer kaufen wollen. Das Hotel verlassen würden sie dabei niemals. Draußen ist es heiß, es gibt tödliche Insekten und Menschen. Ob sie gerade in Indien oder Afrika sind, ist ihnen völlig egal. Hauptsache ihre speziellen Wünsche, ausgehend von ihren schweren Macken, werden vom Hotelpersonal erfüllt. Zeit der Kannibalen ist ein Kammerspiel, ein Dialogfilm und was für einer. Das Drehbuch von Stefan Weigel ist Gold und wurde von Johannes Naber in Zusammenarbeit mit seinem Team zu einem wahren Meisterstück umgesetzt. Natürlich wird das von vielen Filmen behauptet, aber hier lege ich dafür meine Hand ins Feuer. Selten waren Charaktere böser als wie Oellers und Niederländer. Und in dieser schwarzen Wirtschaftsanalyse werden sich bei vielen Zuschauern die Nackenhaare zu Berge stellen. Die Reaktionen an diesem Abend aus dem Publikum reichten von lautem Lachen bis hin zum erschreckenden tiefen Luftholen, weil sie etwas gesehen haben, womit sie niemals gerechnet hätten. Während die drei Protagonisten durch die armen Regionen der Welt reisen und, wie Oellers sagt, mit dem Kapitalismus die Welt vor den Taliban und vor Mädchenbeschneidung retten zu können, geraten sie am Ende selbst in eine unkontrollierbare Situation, die uns dann ein Finale präsentiert, das nur als extrem bezeichnet werden kann. Die Probleme zu Hause und in der Firma werden am Ende gar keine Rolle mehr spielen und aus Ekeln die armen Servicekräfte zum Teil mit Vergnügen quälen, werden kleine, ängstliche Witzfiguren. Der Vorhang fällt, erst Schweigen, dann Applaus. All die Fragen, die ich beim Interview vorher streichen musste, konnte ich nun nachbringen. 10 Jahre dauerte die Arbeit an Zeit der Kannibalen, der beinahe an der Finanzierung gescheitert wäre, wenn nicht in letzter Minute die mitteldeutsche Medienförderung die rettenden Mittel bereitgestellt hätte, wie die Produzentin zu berichten weiß. In 25 Drehtagen, die allesamt im Studio verbracht wurden, hat man mit minimalem Budget eine Satire erschaffen, die noch lange in den Knochen sitzt. Die Postproduktion wurde komplett in Leipzig abgewickelt und Narbe bedankt sich bei der Stadt und zeigt sich überrascht von den filmtechnischen Möglichkeiten vor Ort. Er widmet seinen zweiten Kinospielfilm seinem bereits verstorbenen Vater Hermann Narbe. Dieser war Hörspielregisseur und Arrangeur gewesen und hat zum Beispiel die Herr der Ringe Hörspielfassung nach dem Roman von Tolkien gestaltet. Narbe betont den starken Einfluss von ihm auf die Arbeit an seinem Streifen. Die Arbeit des Vaters hatte oft abstrakte Züge. Abstrakt ist auch Zeit der Kannibalen. Eine weitere Verbindung zum Schaffen des Vaters ist der Komponist Cornelius Schwer, der früher schon für die Hörspiele musizierte und nun für den Nachkommen im Film die Musik gestaltete. Sein reduzierter Soundtrack passt sich an das Geschehen wunderbar an. Er hält sich zurück und man bemerkt ihn eigentlich nur in Szenen, wo gerade mal Ruhe herrscht, um aufzuatmen. Alles passt. Zum Abschied trat ich noch einmal an den großen, behuteten, vollbärtigen Filmmacher heran und bedankte mich. Zeit der Kannibalen ist eine Erfahrung. Doch wo gehört dieses extreme Erlebnis hin? Auf der Suche nach einer Zuordnung hält sich Narbe zurück. Aus dem Hintergrund sagt einer der Verleiher auf die Frage einer möglichen Genrezugehörigkeit, es ist ein Kannibalenfilm. Und das stimmt auch. Verschluckt werden hier viele Menschen, zwar nicht als Mahlzeit, aber moralisch. Werdet Teil dieses finsteren Mahnmals, auf das euch das Lachen im Halse stecken bleiben möge. Zum Kinostart von Zeit der Kannibalen am 22. Mai verlosen wir 3x2 Freikarten für ein Kinoereignis. Wir wollen von euch wissen, in welcher Stadt David Striso als Tatortkommissar ermittelt. Eure Antwort schickt ihr wie gewohnt an deep.red.radio@gmail.com. Und jetzt hört ihr noch das kurze Interview, das ich mit Narbe und Striso in Leipzig führen durfte. Als erstes Gratulation zu diesem großartigen Film. Ich habe ihn in Dresden schon in der Presse gesehen und war auch mit meinen Mitpresseleuten, waren alle sehr begeistert, kann ich schon mal sagen. Sie als Regisseur, wie ist das Projekt an Sie herangetragen oder angetreten worden? Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
Die Produzentin hat zusammen mit dem Autor Stefan Weigel den Stoff entwickelt, die erste Idee gehabt. Da ging es vor allem darum, wie machen wir einen Film, der finanzierbar ist, obwohl er vielleicht nicht so politisch korrekt ist. Und es war klar, wenig Drehorte, wenig Schauspieler war so die Maßgabe. Und daraus hat Stefan Weigel eben dieses Setting gemacht. Sehr früh, das war 2006, bin ich damit ins Boot gekommen. Da gab es irgendwo ein Exposé oder so. Und wir haben dann zu dritt die Geschichte weiterentwickelt. So lange bis...
Auch dazu, das ist nämlich das Tolle bei den Außenaufnahmen, also die Hotelwelt quasi innen und dann aus dem Fenster raus diese Karton-Skylines. Das ist eine wunderbare Optik und so synonym und trist, anonym und trist, diese ganze Situation. Und von dem stammt die Idee direkt von einem oder und vor allen Dingen, was bedeutet die Darstellung für Sie eigentlich?
Das war am Ende die Idee von mir und auch vom Kameramann bei der Überlegung, was man da aus den Fenstern sieht. Uns war schnell klar, Abstraktion ist das Mittel der Wahl. Ein in Deutschland im Film sehr selten benutztes Mittel. Schade finde ich, dass es so ist, weil es einfach einen unglaublichen Horizont von Fantasie eröffnen kann und der Zuschauer sich selber Dinge addieren kann, die er vielleicht nicht konkret sieht. Der zweite Effekt ist, dass man merkt, das geht denen da drinnen natürlich genauso. Für die ist das da draußen eine abstrakte Welt. Darum haben wir es als abstrakte Welt gezeigt. Die gehen da nicht raus. Die wollen sich nicht konkret mit dem, was da unten auf der Straße im Moloch ist, konfrontieren. Die wollen in ihren cleanen Hotelwelten bleiben, die Unternehmensberater. Und das da draußen ist eine abstrakte Welt. Für die und für den Zuschauer dann auch.
Ja. Der Autor, hat es schon gesagt, ist Stefan Weigel. hat er auch eine interessante Vita, hat er auch viele Kinder- und Jugendprogramme gestaltet fürs Fernsehen. Und bei einem Werk, wo jetzt wirklich so viele Dialoge und auch die Charaktere sehr stark beleuchtet sind, ist natürlich, denke ich mal, der Finger sehr stark drauf, sage ich mal, vom Autor. Ist die Frage, inwieweit konnten Sie da selber Ihren Stempel draufdrücken? Wobei Sie ja schon gesagt haben, Sie haben das auch mitentwickelt. Gibt es etwas Spezielles?
Es war ein Teamwork, die ganze Sache. Irgendwann ist wie beim Staffellauf. Die erste Runde läuft der Autor, die zweite Runde läuft der Regisseur, sage ich mal. Aber am Ende zählt die Gesamtzeit. Würde ich mal sagen. Am Ende muss ich natürlich die Verantwortung dafür annehmen, übernehmen, ist klar. Insofern muss ich das auch so machen, dass ich das für richtig halte. Aber ich glaube, ich habe mit Stefan Sinne gehandelt.
Die Geschichte wird ja von den drei Hauptcharakteren getragen. Einmal der Herr Oellers, das ist jetzt Ihr Part, Herr Striesow, und natürlich Niederländer und Merz. Ebenfalls ist es eine sehr starke Vorgabe sicher vom Autor. Ist die Frage, hatten Sie die Möglichkeit oder überhaupt das Bedürfnis, irgendwas Eigenes in diese Rolle mit reinzubringen?
Also wir hatten das Glück. Das heißt ja nicht bei jeder Produktion, dass man wirklich vor dem Drehtag, bevor die Technik aufbaut, dass wir nochmal 2 Stunden hatten, um alleine nur für Schauspiel und Regie die Dinge dem Motiv angemessen auszuprobieren. Da sind zudem, was ich finde, wahnsinnig guten Drehbuch, Situationen und Figuren noch einige Details dazu gekommen, die wir in diesem Rahmen erfunden haben.
Und mögen Sie Frank Oellers als Figur?
Ich liebe alle meine Figuren, weil ich einfach mag, diese zu spielen. Je extremer und je obskurer sie sind, desto mehr Spaß macht es natürlich im Schauspieler, die Figur zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Menschen jetzt... doch, ich weiß, dass ich ihn nicht mögen würde, sicherlich.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist ein sehr unterhaltsamer Charakter.
Ein extremer Charakter. Das sind ja aber alle drei.
Ja.
Stimmt, absolut. Man könnte ein paar Abende mit dem ganz gut Spaß haben, oder?
Ja. Irgendwann würde einem wahrscheinlich vielleicht wäre er sogar an dem Punkt, wo er über Dinge ganz anders denkt als noch vor 20 Jahren oder so.
Ja, vielleicht.
Sie haben es auch gerade schon, glaube ich, angesprochen, Zeit der Kannibalen ist, würde, denke ich, auch gar nicht gut für die Bühne funktionieren, im Theater, da kommen Sie ja auch her. Und es ist jetzt auch die Frage nach, seit 2000 sind Sie auch im Kino zu sehen, gibt es einen großen Unterschied zwischen der Produktion des TV-Films und eines Kinofilms aus Ihrer Sicht, so als Künstler?
Es gibt auf jeden Fall große Unterschiede in der Erzählweise, glaube ich. Es werden immer weniger, es werden zum Teil weniger Unterschiede gemacht, aber ich glaube, dass das Kino, oder weiß, dass das Kino natürlich von einem ganz anderen Erzählrhythmus und einer ganz anderen Erzählwelt lebt.
Okay. Dann noch gelesen habe ich, Sie haben Philosophie studiert und sind dann ins Fach Film und Medien gegangen. Hatten Sie vorher den Ansprung schon zum Film zu gehen oder kam das erst später
im Studium? Ja klar, ich wollte so einen sehr früh Film machen und da ich aber in den Filmhochschulen nicht aufgenommen wurde, habe ich halt irgendwie die Zeit überbrückt und habe andere Sachen studiert, diverse Sachen. Bin einfach in Vorlesungen gegangen, habe mich eingeschrieben für ein paar Sachen, weil es mich interessiert hat. Also nicht mit dem Anspruch, da fertig zu studieren. Ich wollte immer Film erzählen. Ich wollte erzählen.
Und diese Philosophie ist sicherlich hilfreich gewesen, auch bei so einem sehr charakterintensiven Film, bei der Gestaltung.
Ich würde mal sagen, das war hilfreich bei der Gestaltung meiner selbst. Ich würde das jetzt nicht, sagen wir mal, Philosophie theoretisch durchleuchten wollen, die ganze Sache. Hier geht es auch weniger um Philosophie als mehr um Volkswirtschaft, würde ich mal sagen. Und um Soziologie.
Eine letzte Frage habe ich noch. Deep Red Radio beschäftigt sich vordergründig mit Genrefilmen. Was halten Sie persönlich von Genrefilmen und würden Sie Zeit der Kannibalen überhaupt irgendeinen zuordnen können oder wollen?
Da sitzt der Verleiher. Ist es ein Genrefilm? Kann man den einem Genre zuordnen, den Film?
Gute Frage. Ist es ein Kannibalenfilm? Ist ein Kannibalenfilm nicht ein Genre?
Schwarze Komödie, ne? Ist das ein Genre?
Also ich würde mal sagen, das wäre das Genre. Wenn man eins wählen müsste, dann würde man das auswählen, oder? Ich möchte mich ehrlich gesagt so zurückhalten. Ich finde das, was als Genrefilm bezeichnet wird, manchmal gut und manchmal schlecht. Ich kann aber nicht sagen, dass ich ein Genre mag oder so. Oder dass ich jetzt Filme angucke, weil sie einem Genre angehörig sind oder so.
Gut. Da bedanke ich mich auf jeden Fall für das Zeitnehmen kurz vor dem Film und wünsche weiterhin einen angenehmen Tag.
Dankeschön.
Danke auch.
Mach's gut.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Danke.
Logue, welchen man bei uns umständlich in No Turning Back umbenannt hat, ist der neue Film von Regisseur Steven Knight, der sich einen Namen gemacht hat, unter anderem mit Filmen wie Tödliche Versprechen oder Redemption und bei uns am 19. Juni in die Kinos kommt. Tom Hardy, bekannt aus Inception und Dark Knight Rises, spielt dabei die Hauptrolle und auch die einzig körperlich anwesende Figur im Film. Die Geschichte dreht sich um einen jungen Mann namens Luke, welcher ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Er hat eine Frau und zwei Kinder, einen guten Job und kaum Auffälligkeiten in seinem Leben. Nur einmal hat er sich einen Fehltritt geleistet und dieser soll ihm nun auf die Füße fallen, denn just am Vorabend eines großen Projektes seiner Baufirma, bei welcher er als Bauleiter fungiert, erfährt Locke, dass sein One-Night-Stand, welches er vor knapp 9 Monaten hatte, ein Kind zur Welt bringt. Er wirft alle Pläne mit seiner Familie daher über Bord für diesen Abend und macht sich auf den Weg ins Krankenhaus, doch auf der Fahrt dahin muss er über das Fundament seines Lebens kämpfen. Was jetzt hier im ersten Moment noch nicht allzu spektakulär klingt, entpuppt sich als einer der spannendsten und innovativsten Thriller der letzten Zeit. Der gerade einmal an 8 Drehtagen hergestellte Lok spielt durchgehend an nur einem einzigen Schauplatz, nämlich dem Fahrzeug der Hauptfigur. Lok führt dabei in der ca. 85-minütigen Laufzeit des Films verschiedenste Telefonate, die immer wieder den Untergang seines Lebens zu besiegeln scheinen und dann doch wieder Hoffnungen bringen. Und genau das ist das Großartige an diesem Streifen, denn der Zuschauer sitzt quasi als Beifahrer daneben. Und obwohl Drehbuchautor und Regisseur Knight alle Faktoren auf den kleinsten gemeinsamen Nenner stutzt, ein Darsteller an einem Schauplatz, erzeugt der Streifen durchgehend spannende Unterhaltung, welche immer wieder unerwartete Haken schlägt und aufzeigt, wie ein kleiner Fehltritt manchmal ein ganzes Leben zerstören kann. Eingetaucht in triste Bilder schlägt sich dabei Hauptdarsteller Tom Hardy bravourös durch die Szenen und kann alle Emotionen, die seine Figur im Moment durchmacht, glaubwürdig wiedergeben. Wie schon vor kurzem mit Robert Redford in All is Lost steigt und fällt der Film durch seinen einzig physisch anwesenden Darsteller. Die aufsteigende Hoffnung, als er seinen Assistenten zur Hilfe motivieren kann, über den Zusammenbruch, als er seiner Frau sagt, dass er sie betrogen hat und sie daraufhin viele Jahre der glücklichen Ehe über Bord wirft, all das weiß Hardy aufs Perfekteste zu verkörpern. Und dadurch ist man trotz der eingesetzten einfachen Mittel durchgehend am Mitfiebern und das macht Block letztendlich zu einem außergewöhnlichen Film, den man sich unbedingt ansehen sollte.
Stereo startet in unseren Kinos am 15. Mai und ist ein deutscher Film. Für alle Hartgesottenen kann ich gleich sagen, der Film hat nichts mit den 69er Cronenberg zu tun. Keine Gemeinsamkeiten oder Parallelen sind hier zu erkennen. Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel spielen im Duett bzw. im Duell und hier erstmals gemeinsam vor der Kamera. Regie führte Maximilian Erlenwein. Ein junger Regisseur, er steht am Anfang seiner Karriere, hat Kurzfilme und Dokus gedreht und einen Konzertfilm. Und in seinem ersten Langfilmdebüt Schwerkraft arbeitete er bereits mit Jürgen Vogel zusammen. Und dieser Film hat auch bei der Kritik gute Lorbeeren bekommen. Also stand nichts im Wege für einen zweiten abendfüllenden Film. Vogel ist Erik. Dieser lebt auf dem Land mit einer schönen Frau und deren Tochter, immer im kritischen Blickwinkel vom Schwiegervater. Er betreibt alleine eine kleine Motorradwerkstatt und alles ist soweit in Ordnung und geht seinen Gang, bis eines Tages der mysteriöse Henry auftaucht. Und dieser wird von Moritz Bleibtreu verkörpert. Er scheint eine Person aus Eriks Vergangenheit zu sein, die ihm aber im Trüben liegt, er kann sich nicht wirklich erinnern. Nach und nach deckt sich die wahre Identität und die Gemeinsamkeiten der beiden Protagonisten auf und ein düsteres Geheimnis klart auf und steht im Mittelpunkt von allem, was Erik liebgewonnen hat in der Zeit. Stereo ist ein kleiner Film mit viel Atmosphäre. Die Inspiratoren sind, je nach cineastischen Wissensstand, mehr oder weniger erkennbar. Fast überall kann man Vorbilder erkennen, inhaltlich wie visuell oder auditiv. Das ist aber alles nicht negativ. Abwechselnd erlebt man wirklichkeitsnahe Szenen und dann wieder surreale Plätze, die für Deutschland sehr unrealistisch zu sein scheinen. Es gibt einen klassischen Spannungsaufbau und parallel wird gegen Ende natürlich die Gewaltschraube wahnsinnig angezogen. Bis zum Finale das ordentlich auf die Fresse haut. Bis in die kleinsten Rollen ist der Film gut besetzt. Vor allem der österreichische Schauspieler Georg Friedrich sticht heraus, bekannt aus zahlreichen Murrenberger Filmen oder auch in Zusammenarbeit mit Josef Hader. Dieser spielt einen Dänen-Mafia-Boss, rotzig, bedrohlich, ein Egoist, wie er selten im Kino zu sehen war, im Deutschen. Und er ist eigentlich auch der eigentliche Grund, warum sich ein Kinobesuch auf jeden Fall lohnt. Allein seine Drohung am Ende gegen die Freundin Eriks liegt mir bis jetzt noch in den Ohren und läuft mir echt kalt den Rücken runter. Fazit: optisch, inhaltlich und im Klang bekannt, aber sehr gut neu interpretiert. Das ist nichts für Zartbeseitete, das sei gleich gesagt, und er ist wirklich sehenswert. Rundum ein guter Vertreter des neuen deutschen Genre-Kinos.
Attention everyone, this is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go, so that you can make the sound we broadcast as loud as possible.
Bekanntlich kam der erste Godzilla-Film 1954 heraus unter der Regie von Isiru Honda, wie die Automarke oder Motorradmarke, aber hat doch gewisse Vorbilder. Das eine Vorbild, muss man sagen, ist schlicht und ergreifend die Zeitgeschichte. Damals nach dem Krieg durch die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und den extremen Schock, den dieser Angriff bewirkte, gerade auch in Japan, die Folgen waren natürlich 1954 überall aktuell und vorhanden, war die Thematik von radioaktiver Verseuchung, den Auswirkungen der Atomwaffen, also eine generelle Thematik, die im Film wiederzuerkennen war. Ein Jahr bevor Godzilla herauskam, erschien der Film The Beast from 20,000 Fathoms, auf Deutsch Panik in New York, der erstmals Ray Harryhausen die Möglichkeit gab, alleine verantwortlich für einen sehr gelungenen Dinosaurier gab, der eben auch nach einem Atombombenversuch aus dem ewigen Eis freikam und New York angriff. Das Ganze ist noch sehr amerikanisch entspannt. Es gibt halt diese aus heutiger Sicht eher trashigen Monster-Szenen, aber die Japaner nahmen diesen Film als Vorbild und machten daraus einen sehr ernsthaften Film. Godzilla ist im Grunde genommen noch sehr stark verankert im damaligen realistischen Japan-Film. Es gibt sehr viele Szenen, die fast, ich sag mal, im italienischen Sinne an Neorealismus erinnern. Sehr gute Aufnahmen von den Inselgruppen, von kleinen japanischen Orten mit ihren inneren Strukturen und Hierarchien. Man merkt, die Thematik der Japaner, die Vernichtung ihres Landes, der Verlust ihres Landes, das ist etwas, was immer wiederkehrt, was auch sehr stark später die Filme, auch die Animes, auch Zeichnungen und Bilder beeinflusste und in Godzilla erstmals in einem Film wirklich durchdrang. Das gibt dem Film auch bis heute noch A, eine große Ernsthaftigkeit und B, auch noch eine Wertigkeit, die heute nachvollziehbar ist. Es gibt dort zum Beispiel auch noch eine Dreiecksgeschichte, eine tragische Liebesgeschichte, die absolut ernst zu nehmen ist. Während die Nebengeschichte zum Beispiel in dem Panik in New York Film eher typisch amerikanisch ist, mit einer eher reduzierten, gar nicht vollzogenen Liebesgeschichte, sehr, sehr brav, ist das in Godzilla alles sehr viel näher an der Realität, sehr viel authentischer und auch dadurch bis heute atmosphärisch überzeugend. Mag sein, dass der Godzilla als Mann im Kostüm aus heutiger Sicht, der sehr viele Modelle kaputt haut, ein bisschen gewöhnungsbedürftig wirkt, aber die Atmosphäre des Films kann bis heute überzeugen. Bekannt ist Godzilla in unserem Breitengrad erst geworden, als dann in den 60ern und 70er Jahren ein Godzilla-Film nach dem anderen in die Kinos kam, in denen Godzilla ständig gegen irgendwelche anderen Monster antrat. Es gab damals sehr viele, gerade es gab in den Großstädten noch sehr viele kleine Stadtteilkinos und die lebten quasi davon, dass ständig irgendein Plakat mit irgendeinem Godzilla oder irgendeinem anderen Monster dort ausgestellt war. Ich kann mich da selber persönlich noch sehr gut erinnern, dass ich mir in den Mitte der 70er Jahre die Nasen platt gerieben habe an Filmen wie Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah oder Godzilla und so weiter gegen was ich was für Monster, die dort auftauchten. Aber diese Dichte der Filme entstand erst nach 1964. Zwischen 1964 und 1975 kamen insgesamt 12 Godzilla-Filme heraus, die meisten immer noch unter der Regie von Isiru Honda, der bis tief in die 60er Jahre fast alle Godzilla-Filme verantwortete. Seltsamer oder interessanterweise aber nicht den zweiten Godzilla-Film. Der zweite Godzilla-Film, Godzilla kehrt zurück, stammt von Motoyoshi Oda, der sonst eigentlich wenig damit zu tun hatte, der auch atmosphärisch nicht annähernd mit dem Original vom Jahr zuvor gegenhalten konnte, der aber zum ersten Mal einen Kampf zeigte. In Godzilla kehrt zurück kämpft Godzilla gegen Anguillas, auch eine Art Echsen-Dinosaurier-Art. Und das war das Vorbild dafür, dass Godzilla immer wieder gegen Monster antrat. Außerdem war es erstmals auch hier in dem zweiten Godzilla-Film schon so, dass die Figur des Godzilla, die im ersten noch eine reine Bedrohung war, eine Bedrohung für Japan, für die gesamte Nation, immer mehr zum Freund der Japaner wurde. Das drehte sich dann komplett in den 60er Jahren, wo Godzilla im Grunde immer derjenige war, der gegen die anderen Monster antrat. Isiru Honda dagegen beschäftigte sich erstmal mit anderen Monstern. Er entwickelte 1956 den in unseren Breitengraden genannten Rodan, ein fliegendes Monster sozusagen, das in Schallgeschwindigkeit fliegen konnte. Heißt im Original Sora no Daikaiju Radon, aus dem wir dann Rodan gemacht haben. Das war der erste farbige Monsterfilm in Japan von 1956. Dann kam dann das Monster aus der Urzeit, Varan, das Monster aus der Urzeit. Wieder ein weiteres Monster 1958. Und 1961 kam noch Mothra bedroht die Welt. Das war Masura im Original, eine riesige fliegende Motte. Kurz bevor sich Isiru Honda wieder dem Godzilla widmete, entwickelte er erst einmal ein paar andere Monster und die mischte er dann später in seinen weiteren Godzilla-Filmen alle kunterbunt durcheinander. Da trat mal der gegen den an, um im selben Film dann mit dem verbündet wieder gegen einen anderen anzutreten. Da gibt es eben diesen schönen Film Die Rückkehr des King Kong, der eigentlich im Original nur King Kong gegen Gojira, also gegen Godzilla heißt, und da nutzt man eben den bekannten King Kong wieder oder eben dann zum nächsten Film Godzilla und die Urwaldraupen, der im Original Masura gegen Gojira heißt, also Mothra gegen Gojira und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben den schönen Film Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Ghidorah ist so ein dreiköpfiger Drache, wo Godzilla gemeinsam mit Rodan und Mothra gemeinsam gegen den dreiköpfigen Drachen antreten. Kurz, man erkennt von der ernsthaften Geschichte wurde Godzilla immer mehr zum Freund der Japaner. Dem man zutraute, gegen die Monster anzutreten. Interessanterweise gibt es natürlich wie immer bei erfolgreichen Filmen, die nicht in Hollywood gedreht wurden, noch ein paar Varianten für den amerikanischen Markt. Zum Beispiel gibt es dann noch den schönen Film Godzilla King of the Monsters von 1956, der aber eigentlich nicht in diese Reihe gehört, weil er nichts anderes ist als ein Original Godzilla, geschnitten natürlich um die Szenen mit den US-amerikanischen Atomversuchen, dafür zusätzlich mit Raymond Burr, bekannt aus Der Chef, wo er immer so einen Rollstuhl sitzenden Polizeikriminalisten gespielt hatte, Ermittler gespielt hatte, der das von außen kommentiert. Diese Szenen sind quasi dann nur reingeschoben. Man sieht manchmal ein paar der Darsteller, die angeblich mitspielen, so von hinten, damit das irgendwie passt. Aber diese Filme sind vollkommen verzichtbar. Also um das nochmal zusammenzufassen, Godzilla aus einer ernsten, die Folgen des Atomwaffenkriegs, die Folgen von Hiroshima und Nagasaki verarbeitenden Thematik wurde immer mehr eine Umwandlung. Man könnte es auch sagen, dass Godzilla dadurch nicht nur eine japanische Legende ist, sondern irgendwo auch eine Form der Verarbeitung dieses Traumas darstellt. Um jetzt von dieser Vergangenheit zur Gegenwart zu kommen, bevor wir darüber diskutieren, ist durchaus zu erkennen, dass der neue Film diese Tradition begriffen hatte. Er orientiert sich weniger an dem Original Godzilla, sondern verarbeitet im Grunde genommen schon die gesamte Thematik der darauf folgenden Filme. Auf der einen Seite diese durchaus ernste Thematik, auf der anderen Seite gehört dazu eben auch der Kampf gegen die anderen Monster und in letzter Hinsicht in diesem Fall Godzilla als Retter der Amerikaner, nicht mehr der Japaner. Oder wie habt ihr das Ganze gesehen?
Der letzte erlebbare Godzilla-Film bei uns im Kino, das war ja das Remake oder was auch immer von Roland Emmerich. Mir hat er damals als in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt ich war 12 oder so, mir hat er sehr gut gefallen damals. Aber wenn ich mir heute ansehe, dann ist das schon eine ziemlich peinliche Aktion. Und der Schritt von diesem Film zu dem Remake jetzt oder Reboot oder einfach nur das Einzelstück ist auf jeden Fall der erste Gewinn natürlich Godzilla selbst, wie er dargestellt wird. Bei Emmerich sehr, sehr, sehr sportlich, sag ich mal, sehr schlank eigentlich, mehr einer Echse nachempfunden, einem Leguan, wie es ja auch im Vorspann gezeigt wird. Und hier kehrt Godzilla zu seiner ursprünglichen Form zurück, ein kleiner, dicker, schuppiger Sack, ja, könnte man sagen. Aber er sieht gut aus, muss ich sagen, und es macht Spaß. Und wir hatten ja auch schon etwas analysiert danach. Also ich fand, er sieht wirklich ähnlich einem Grizzly nachempfunden, auch von der Bewegung her. Und das fand ich irgendwie sehr passend, das hat wirklich mir gut gefallen. Wohingegen ja gegenüber den gegnerischen Monstern ja Unkenrufe etwas laut wurden, was das Aussehen anging.
Och, ne. Ich fand den rundum gelungen. Ich fand halt schön, dass man Godzilla sehr, mich schon fast behaupten, sanft einführt, dafür, dass es so ein Koloss ist. Was aber letztendlich, wenn man die erste Regiearbeit von Gareth Edwards gesehen hatte, Monsters, logisch ist. Also, dass er seinen eigenen Stil weiter fortführt, durchgesetzt hat und obwohl natürlich eben, muss halt sagen, es ist halt ein Blockbuster, der hat so und so viel Millionen gekostet und da muss man halt leider ein paar Minuspunkte in Kauf nehmen, sei es die wirklich an den Haaren herbeigezogene Story, muss man halt wirklich zum Teil so sagen.
Äußerst verzichtbar.
Der Love Interest, der dort mit eingeführt wurde, der Hauptdarsteller, der so blass und hohl und daherkommt, dass er auch verzichtbar war. Die Hauptperson war eindeutig halt Godzilla, waren das seine Gegner. So waren seine Gegner. Es waren halt viele kleine Details, die mir an dem Film einfach gut gefallen haben. Also sei es der Halo-Jump, der natürlich, also das ist schon alleine wert, das mal auf der großen Leinwand zu sehen, mit dem Udo wird's nochmal sagen können, von welchem Komponisten das war. Bekannt, genau, bekanntes Stück aus 2001. Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick Verwendung fand, war super. Also
ja. Bei dieser Szene, da saß ich auch da und mir lief wirklich eine kleine Träne die Wange herunter, weil das wirklich ein großartiges Meisterstück ist, diese Szene. Also ich finde auch, den Film, muss ich sagen, 50-50. Es gibt viele Sachen, die wirklich sehr gut waren. Und es gibt halt auch Sachen, die mir nicht gut gefallen haben, die halt zu sehr in diese Einheitsbrei-Geschichte reingehen. Gerade eigentlich nur diese Story und teilweise auch relativ völlig ersetzbare Schauspieler. Aber
die dieser Film. Darsteller, die Binoche und der Grenzen, das ist ja, das ja, sind ja, das die sind werden die, ja, die sind ja leider sehr schnell.
Die werden schnell ausgesourced.
Die sind ja, der Grenzen ist ja die einzige interessante, zwiespältige Figur. Die einzige, die eben wirklich ein bisschen über diesen, ich sag mal, Klischee-Typ hinausgeht. Und das war ein bisschen schade, dass da nicht mehr draus gemacht wurde. Also ich muss dazu sagen, gerade diese Mutos, also diese beiden Gegenmonster, erinnern mich sehr stark an die Grafik aus Monsters von ihm. Also das hat mich, dieses Insektoide und dieses, das taucht ja auch in seinem Film auf, die sind ja mehr so spinnenartig, die Monster. Hier ist es eben ein bisschen anders, aber das passt. Es passt aber auch zu der Vergangenheit der Godzilla-Filme. Aber es ist tatsächlich schon dank der wirklich ausgezeichneten Bildsprache, der teilweise höchst beeindruckenden Bilder, die man sehen konnte in ihren Farben und in ihrem Aufbau, man würde fast sagen Gemälde, die man sich an die Wand hängen kann, ist diese All-American Family Story mit Soldatenvater und Krankenschwester, Mutter und kleinem Söhnchen halbwegs erträglich, sage ich jetzt
mal. Hervorzuheben eigentlich auch wirklich die einmal die Szene auf der Eisenbahnbrücke, die optisch wirklich erstmal wunderbar funktioniert, auch durch die Dunkelheit und dann die wenigen Lichter.
Aber und hanebüchend endet. Ja. Man will mit dem Zug und Atomraketen, Atomsprengköpfen durch den nächtlichen Wald ein Tal überqueren, über eine Brücke. Es gibt Kampf und so weiter und so fort. Und man will das ja so still wie und geheim wie möglich machen. Aber da muss man natürlich nochmal das Horn von der Lokomotive aktivieren, damit auch das letzte Monster in der letzten Ecke Bescheid weiß. Hier kommt was, hier kommt Essen. So,
könnt ihr Gegenverkehr kommen.
Könnt ihr Gegenverkehr kommen. Stimmt, ja. Genau. Auch ein schöner Punkt ist, was den alten Godzilla-Film, was ja schon Udo sagte in seiner Einleitung, Godzilla ist nicht, also später dann per se nicht böse. Und das konnte man eigentlich auf alle Monster, die in der aktuellen Godzilla-Verfilmung drin ist, eigentlich auch anwenden, weil spätestens bei der etwas, was ja schon bei Monsters mit drin war, mit diesen großen Oktopussen, die da sozusagen ihren Liebesakt vollführen am Ende des Films von Monsters, hat man ja genau das gleiche nochmal, hat Edwards gemacht, ja, mit den zwei Kaiju und nimmt einfach den Monstern, ich will nicht gerade sagen die Bedrohlichkeit, sondern einfach, die sind partout böse, sondern die haben einfach einen natürlichen Trieb, sich fortzupflanzen und ihr Revier abzustecken. So einfach sieht das aus und sich einfach am Leben zu erhalten. So. Und da ist natürlich, ist halt der Mensch mit seinen Städten ist halt ein collateral damage und so einfach sieht's aus. Und das ist dann der nächste wirklich Negativpunkt, den ich noch hab. Ähnlich wie bei Man of Steel. Es sterben dort wie viele 100.000 Leute wahrscheinlich in den Städten, die kann man ja nie so in mal locker in einer Stunde irgendwie evakuieren. Und San Francisco, ich weiß nicht, wie viele Einwohner das hat, aber das wird mit keiner Spur erwähnt, dass da so und so viele Leute irgendwie draufgegangen sind. Das fand ich.
Das ist übrigens auffällig, wenn du dir so einen alten Film guckst, wie ich das jemals Vorbild gesagt habe, diesen Panik in New York. In Panik in New York, das ist mir jetzt gerade im Vergleich nochmal zu dem neuen Film aufgefallen und zeigt, wie die Sichtweisen heute sich verändert haben oder wie man scheinbar dem Publikum nichts mehr zutraut oder wie das Ganze irgendwie komplett kompatibel wahrscheinlich auch für jüngere Zuschauer sein muss. In Panik in New York stirbt eindeutig ein Polizist, der gefressen wird, sieht jeder, alle schreien und es sind eindeutig Leichen zu sehen, die sogar mit Leichentüchern bedeckt werden. Das ist definitiv konkreter, obwohl es ein einfacher Film von 53 ist, als dieser neue Blockbuster, der im Grunde genommen in James-Bond-Manier die Toten eigentlich nicht auftauchen und die wenigen Identifikationsfiguren, die wir schon genannt haben, im Grunde genommen natürlich überleben lässt und da in der Richtung auch null Spannung erzeugt. Das sind wirklich die Negativpunkte, die kann man leider nicht übersehen. Es ist deshalb sehr schade, weil es eben auch sehr, sehr positive Punkte gibt. Gerade wenn man ein Freund von Godzilla und den Monstern ist, bietet der Film sehr viel Positives, hat aber leider auch diese Schwachpunkte.
Ich denke, das ist auch so, wie du es schon sagst, so ein Punkt, wo man wieder finden muss. Also wie du schon sagst, du bist da großer Godzilla-Fan, Monster-Fan, deswegen stört dich das nicht so. Mich persönlich muss ich nur wieder sagen, ich kann halt mit Godzilla nicht so viel anfangen. Ich hab's mir gerne mal angeguckt, aber es war nie irgendwas, also nie ein Hype, dem ich irgendwo folgen konnte und deswegen hat mich halt gerade diese ganze Story eben wahrscheinlich mehr innerlich irgendwie geärgert, als es jetzt jemanden ärgern würde, der eben auf diese Godzilla-Sache auch steht, denn man kann es einfach, wie es meine drei Kollegen schon gesagt haben, sagen, also visuell, akustisch ist das Ding absolute Bombe. Ich finde auch den 3D-Effekt ja zwar unnötig ist, aber er ist doch sehr gut eingesetzt worden. Er macht das Ganze auch nochmal verstärken. Aber letztendlich ist es halt doch die Story, die, ich denke mal, jemanden, der eben wirklich mit Godzilla nicht viel anfangen kann, da noch eine Spur negativer auffällt, als es eben ist, wenn man wirklich davon Fan ist.
Aber die Marketingmaschinerie hat schon super funktioniert bei dem Film.
Ne? Der hatte ein gutes Startwochenende
auch gehabt. Ja, das hat schon super funktioniert. Ich denke aber, dass es eher Enttäuschung erzeugt hat.
Was, denke ich, gut funktioniert, auch aufgrund der Marketinggeschichte, merke ich bei mir selber auch immer, wenn man sich auf einen Film freut und viele Fans haben sich gefreut, da ja ganz geschickt auch die Euphorie geweckt worden ist, gesteht man sich selber danach viel schwerer ein, dass er vielleicht dann doch gar nicht so gut war, wie ich gehofft hatte und ich weiß es nicht, war es der zweitbeste Godzilla aller Zeiten? Was ich oft gelesen habe, kann man es so vergleichen? Nee, ich bin jetzt auch kein Fan der Reihe.
Ich kenne schon die ganzen 20 Godzilla-Filme.
Ich stecke da auch nicht so in der Materie drinne. Also er ist allemal besser als der Emmerich-Godzilla. Es war für mich eh... der Emmerich, das war für mich, das, der kam ja in der Phase raus.
Das spielt doch gerade Reno mit.
Der ist super, ja. Der kam ja in der Phase raus von dem ganzen Jurassic Park Franchise. Sieht auch dementsprechend auch so aus und fühlt sich auch so an. Mir hat er auf jeden Fall, hat mir jetzt der aktuelle Godzilla als Monsterstreifen besser gefallen als Guillermo del Toro's Pacific Rim.
Aber für mich hat Pacific Rim immer noch einen gewissen Pluspunkt, weil er eben genau diese Family-Story, auf die hat er komplett verzichtet. Das wird wahrscheinlich anderen Leuten gerade deshalb stören, dass er eigentlich gar keine Story erzählt. Aber genau das hat mir wieder an Pacific Rim gefallen, dass er einfach konsequent nur diese Kämpfe zeigt. Ich meine, man kann das dann langweilig finden, das verstehe ich, weil man da nichts mit zu tun hat. Aber wenn einem das gefällt, dann war der Film einfach konsequent. Deshalb finde ich den auf der Ebene besser. Was mir wiederum bei dem Godzilla besser gefiel, waren die doch sehr grafischen Bilder, die konnte Pacific Rim, mit denen konnte der nicht aufwarten.
Also zwei Sachen möchte ich jetzt noch für mich abschließend verlieren. Also der Film lohnt sich zu sehen, der neue Godzilla. Allein schon wegen der wunderbaren nochmal Jürgen Ligeti-Szene, die wirklich atemberaubend ist, und weil es zum Schluss einen wirklich großartigen Monster-Kill gibt, ganz einfach, der wirklich auch mir jetzt noch im Kopf drin schwirrt.
Ja, da kann ich mich eigentlich bloß anschließen. Godzilla 2 ist bestätigt ab heute worden, mit dem quasi mit der aktuellen Woche und dem Einspielergebnis von 90 Millionen.
Heute ist der 19.05.
Genau. Und ist vielleicht ganz gut, dass Edwards vielleicht nicht gleich das ganze Feuer verschießen wollte. Mal gucken, was bei den nächsten Teilen kommt. Und
ich hoffe, der Familie geht's gut. Die führen ihr nächstes Leben und wir müssen nicht mehr an dem teilhaben. Und ich hoffe, dass im zweiten Teil so ein Blödsinn nicht mehr auftaucht. Das wäre schon ein klasse Vorteil.
Gut, und damit schießen wir ab.
Here comes the home entertainment world.
Haunter, Jenseits des Todes von 2013, erzählt die Geschichte der knapp 16-jährigen Lisa, die in einer Zeitschleife gefangen zu sein scheint, welche stark an einen gewissen Punks-Attorney Phil und dessen Aufeinandertreffen mit Bill Murray erinnert, nur dass hier niemanden zum Lachen zumute ist und Lisa auch so rein gar nicht der Situation etwas abgewinnen kann. Denn scheinbar ist sie die einzige aus der Familie, die diesen Umstand bemerkt, denn weder die Eltern noch der kleine Bruder sind sich der Tatsache bewusst, immer wieder die gleichen 24 Stunden zu erleben, nämlich die vor Lisas 16. Geburtstag. Weiterhin merkwürdig ist der Fakt, dass um dem Haus der Familie ein dichter Nebelschleier liegt, welcher dafür sorgt, dass niemand das Haus verlässt und auch ihr Ansinnen in diese Richtung regelmäßig von den Eltern abgeschmettert wird. Unterbrochen wird dieser Kreislauf erst, als sich kleine Merkwürdigkeiten und Abweichungen im Haus ereignen und seltsame Dinge geschehen. Lisa versucht, diesen auf den Grund zu gehen und muss bald feststellen, dass sie und ihre Familie nicht die einzigen Bewohner sind. Nachts sieht sie Schatten, tagsüber findet sie geheime Türen und Räume und hört Stimmen und Geräusche. Die schlimmste Veränderung ist allerdings der Wandel im Verhalten des Vaters, welcher sich zunehmend aggressiv gegenüber seiner Familie aufhört. Als die Situation zu eskalieren droht, erscheint plötzlich ein mysteriöser Fremder auf der Wildfläche, der sich als Angestellter der Telefongesellschaft ausgibt, der vor Ort ist, um die Leitungen zu prüfen. Dass dieses Motiv nur vorgeschoben ist, ahnt Lisa vom ersten Moment an, und der Fremde verliert auch keine Zeit, dem Teenager erst einmal über die eigentliche Situation aufzuklären, was allerdings zunächst noch mehr Fragen bei ihr hervorruft. Haunter, Jenseits des Todes, ist in 17 Jahren erst die fünfte Langspielfilm-Regiearbeit vom amerikanisch-kanadischen Regisseur Vincenzo Natali, dessen Karriere 1997 mit dem Independent-Hit Cube begann und seitdem nie den ganz großen Sprung gemacht hat. Das liegt sicher auch daran, dass Thematiken seiner ersten drei Filme, neben Cube noch Cypher 2002, und vor allem Nothing 2003 finanziell potenten Sponsoren und großen Studios eher wenig erfolgsversprechend erschienen und sich die Mittelakquise deshalb recht schwer gestaltete. Sein letzter Film Splice und der hier besprochene Haunter sind da allein schon aufgrund ihrer etwas massenkompatibleren Geschichte und Umsetzung und den weitaus bekannteren Darstellern wie Adrian Brody aus Der Pianist bei Splice und Abigail Breslin aus Little Miss Sunshine und Zombieland bei Haunter dem konventionelleren Kino zuzuordnen. So bleibt letzterer, genau wie Splice, auch deutlich hinter der Einmaligkeit seiner Vorgänger zurück. Schließlich ist die Geisterthematik des Films alles andere als neu und ein mittlerweile groß gewachsenes Genre steht zum Vergleich bei. Hier erfindet Natalie das Rad nicht noch einmal, besitzt als immer schon sehr kreativer Geist, der noch einige frische Ideen, die Haunter einer gewissen Eigenständigkeit, eine gewisse Eigenständigkeit verleihen und den Film trotzdem ordentlich ins Rollen bringen. Dabei wird sich da niemand vor Angst einmachen. Eine gewisse spannungsgeladene Atmosphäre kann aber Haunter ebenfalls nicht abgesprochen werden. Das Ende und die Auflösung des Ganzen ist dann für einen Natalie-Film recht klar definiert und lässt im Gegensatz zu früheren Werken des Regisseurs kaum Fragen offen. Dies ist mit Sicherheit ein Punkt, welcher die Zuschauer in zwei Lager spalten wird, was das endgültige Fazit angeht. Zu welchen ihr gehört, kann man nur herausfinden, wenn man den Film gesehen hat, welcher von Koch Media am 22.05. in den Handel gebracht wird. Wir verlosen zu diesem Anlass zwei Exemplare auf Blu-ray, beantwortet nur folgende Frage per Mail an deep.red.radio@gmail.com oder per Nachricht bei Facebook. Die Frage lautet, zu welchem zweiten Teil einer bekannten Sammlung aus Horror-Kurzfilmen hat Regisseur Vincenzo Natali vor kurzem seinen Beitrag beigesteuert?
Tokarev, der neue Film von Regisseur Paco Cabezas mit Hauptdarsteller Nicolas Cage. Nicolas Cage konzentriert sich in letzter Zeit ja mehr auf den Videomarkt denn auf den Kinomarkt. Ab und an sieht man ihn zwar noch im Kino mit Ghost Rider oder Kick-Ass, aber seine große Leinwandzeiten wie Leaving Las Vegas scheinen vorbei zu sein. Zumindest seine letzten Filme sind alle gleich auf DVD erschienen, so auch Tokarev. Tokarev erzählt von Paul McGuire, einem Ex-Kriminellen, der das Verbrechen an die Nagel gehangen hat und mittlerweile ein angesehener Mann ist, bis zu jenem Abend, an dem seine Tochter brutal ermordet wird. Wer hinter dem Mord steckt, ist zunächst völlig unklar, doch Paul ist sich schnell sicher, dass dieser mit seiner Vergangenheit zu tun hat und anscheinend jemand Rache an ihm nehmen will. Also sind er nun selbst auf Rache und macht sich mit seinen Kumpanen auf den Weg, diese auszuüben. Nach dem Erfolg von 96 Hours sind Rache und Selbstjustiz-Thriller ja wieder in und genau in diese Kerbe schlägt auch Tokarev. Ein Familienvater, welcher Rache an dem Tod seiner Tochter nimmt, ist nichts Ungewöhnliches und in dieser Hinsicht ist das auch Tokarev nicht. Ein Film erbaut aus Klischees und Altbekanntem ist dieser Film ohne Frage. Was Tokarev jedoch aus dem Sumpf der Selbstjustiz-Thriller ein wenig herausragen lässt, ist zum Beispiel das Spiel mit der Sympathie zur Hauptfigur. Denn mitnichten haben wir es bei Paul mit einem sauberen Familienvater zu tun, sondern eben mit einem Verbrecher, welcher in seiner Vergangenheit viel Düsteres erlebt und ausgelebt hat. So ist man immer wieder mit sich am Hadern, ob man ihm seinen Feldzug nun gönnt oder nicht. Zudem macht der Film auch nie einen Hehl um die düstere Vergangenheit und wird somit auch nie so verlogen wie zum Beispiel 96 Hours. Paul ist und bleibt hier ein Verbrecher. Darüber hinaus bietet der Film auch harte, ungeschnörkelte Action, wenn auch ab und an etwas Leerlauf hier und da bemängelt werden muss. Dieser Leerlauf wird dann aber durch ein sehr überraschendes und ungewöhnliches Ende wieder gut gemacht. Dazu gibt sich Nick Cage in gewohnter Rolle, genauso wie Danny Glover als Cop und Peter Stormare als Boss eines Verbrecherrings. Tokarev ist alles im Allen, somit definitiv ein kleiner Lichtblick am meist doch eher fragwürdigen und wolkenverhangenen Selbstjustizfilm Himmel, welcher zwar dennoch keine Bäume ausreißt, aber mit gut inszenierter Action, einer ungewöhnlichen Hauptfigur sowie eben seinem überraschenden Ende punkten kann. Die Blu-ray von Escort Elite kommt am 14. Mai auf den Markt und überzeugt mit einem guten, knackscharfen Bild, sowie würdigem Sound und ca. 100 Minuten an Bonusmaterial, darunter Deleted Scenes, einem alternativen Ende, Interviews und einer B-Roll. Und ihr habt jetzt die Chance, eine von zwei Blu-Rays und zwei DVDs zu dem Film zu gewinnen. Was wir da von euch wissen wollen, ist schlicht und ergreifend, wie heißt der Selbstjustiz-Thriller, der ähnlich aufgebaut ist, mit Nicolas Cage, welcher im Jahre 2012 auf den Markt gekommen ist. Schreibt uns über die altbekannten Wege, sprich über unsere Seite www.deep-red-radio.de oder über Facebook.
Rigor Mortis Leichenstarre von 2013 beginnt mit einem Kinderchor, der die gleichzeitig einschwebende Kamera begleitet, die über einen noch ganz frischen Schauplatz eines Kampfes fährt und andeutet, was hier gerade geschehen ist und den Zuschauer bald erwarten wird. Die Einstellung endet über dem schwerverletzten Chin, welcher mit Asche bedeckt, blutbeschmiert und vom Kampf gezeichnet beginnt, seine Geschichte zu erzählen. Einst ein von Kindesbeinen angefeierter Schauspieler ist sein Stern in der letzten Zeit so tief gesunken, dass er nach einigen familiären Rückschlägen seine neue Wohnung in einem tristen Hochhausblock bezieht, welcher in ein farbloses Grau getaucht ist und mehr nach Ruine als nach Zuhause aussieht. Aber Chin hat eh nicht vor, hier heimisch zu werden, und so sehen wir ihn bald schon in seinem neuen, trostlosen Apartment auf einem Tisch stehen, die Schlinge um den Hals gelegt und bereit, aus dem Leben zu scheiden. Nach den letzten Erinnerungen an den geliebten Sohn und die Frau, die ihn rausgeworfen hat, gibt die ausbrennende Zigarette das Signal und er stößt den Tisch um, der sein Leben trägt, und liefert sich dem Strick und dem Todeskampf aus, der selbiges beenden soll. Verstörende Bilder laufen in diesen Sekunden vor seinen Augen ab, und auch das spirituell sehr aufgeladene Gebäude erwacht förmlich zum Leben und ein Geist versucht sogleich von seinem Körper Besitz zu ergreifen. Verhindert wird dies, genau wie Chins Tod, durch das zielgerichtete Eingreifen Yaos, seines Zeichens Küchenchef im Block und einer der letzten verbliebenen Vampirjäger. Auch mit den zahlreichen ansässigen Geistern kennt er sich aus und sorgt mit dem richtigen Zauberspruch dafür, dass Chin seinen Eindringling wieder auskotzt. Mit dem zweiten Leben ausgestattet, lernen der Gerettete und wir als Zuschauer nun seine Mitbewohner kennen. Bisher setzt sich die Belegschaft vor allem aus recht kauzigen älteren Herrschaften und teils noch älteren Geistern zusammen. Als aber Onkel Tung überraschend stirbt und ihn seine trauernde Witwe mittels schwarzer Magie wieder zum Leben erwecken lässt, oder besser gesagt von den Toten zurückholt, ist das Gebäude auf einmal um einen Bewohner reicher, welcher sich wenig um die Spielregeln eines geordneten Zusammenlebens von Menschen und Geistern schert und zur Gefahr für alle wird. Denn auch ein paar der körperlosen Gestalten haben nun die Situation gefunden, um ihr wahres Gesicht zu zeigen. Yao und Chin machen sich bereit für einen letzten großen Kampf. Regisseur und Produzent Juno Mack, vorher eher als Darsteller in Erscheinung getreten, präsentiert mit Rigor Mortis seinen ersten Film überhaupt, für den man ihn nicht weniger als in höchsten Tönen loben sollte. Gemessen daran, dass es sich um einen Erstling handelt, ist die visuelle Seite beachtlich professionell ausgefallen, da das Ganze trotz einem nicht übermäßig hohen Budgets, umgerechnet ca. 1,5 Millionen Euro, entstanden ist, aber auch nie, auch nur ansatzweise billig aussieht, anders als bei vielen anderen Produktionen dieser Preislage. Die Kamera fängt die im doppelten Sinne fantastische Geschichte zu jeder Zeit perfekt ein und verleiht dem ganzen Film einen fahlen Turn, der nur von Farbe unterbrochen wird, wenn es zu den gut temperierten Auseinandersetzungen zwischen den Protagonisten und mit diversen Geistern kommt oder der Vampir zur Tat schreitet. Dann wird es schon mal ordentlich blutig, allerdings nie so zum Selbstzweck, dass man ihm zu große Explizität unterstellen könnte, sondern es dient letztendlich immer der Geschichte. Diese ist natürlich eine klare Hommage an den Hongkong-Hüpf-Vampir-Film der 80er Jahre. Eine bessere Begrifflichkeit fällt mir hier leider nicht ein, und den meisten Filmfans wird dieses Untergenre sicher auch wenig sagen, da die Streifen eigentlich nie wirklich in unseren Breiten stattgefunden haben. Denn für den europäischen und nordamerikanischen Vampirfreund mit seinen Aushängeschildern Dracula, Orlok, Grolok, Blade, Edward oder Rüdiger sind die asiatischen Blutsauger, welche Känguru gleich ihrer Beute nachhüpfen, sicherlich zunächst gewöhnungsbedürftig. Der Mythos hinter ihrer Geschichte ist aber mindestens genauso spannend wie der ihrer westlichen Artgenossen, und ein Film wie Rigor Mortis ist es zu verdanken, dass die Thematik jetzt auch nach langer Zeit wieder einem größeren westlichen Publikum zugänglich gemacht wird. Dabei greift Regisseur Juno Mark nicht nur auf klassische Motive des Genres zurück, sondern auch auf altgediente Darsteller aus den Originalfilmen, wo hier vor allem Mr. Vampire 1 bis 5 und New Mr. Vampire 1 bis 3 sowie Robo Vampire, alle gedreht zwischen 1985 und 92, zu nennen wären. Zu diesen zählen neben den beiden Hauptdarstellungen Xiu Ho Chin in der Rolle des Chin und Anthony Chan als Yao auch mehrere Nebendarsteller von Rigor Mortis, die bereits Teil der alten Filme gewesen sind. Der Fakt, dass der Darsteller Xiu Ho Chin im Film einen ehemals erfolglosen Schauspieler noch dazu mit gleichem Namen mimt, ist dabei wunderbar doppeldeutig, wenn man sich seine Vita mal genauer anschaut. Auch ohne die Filme zu kennen, an der bloßen Menge und Häufigkeit seines Outputs erschließend, lässt sich sehr leicht der Schluss zu, dass die Rollenangebote mit der Zeit immer knapper wurden und die Auftragslage schlechter. Welcher Mut zur Selbstreflexion und Ironie. Vielleicht wird seine Karriere durch Rigor Mortis ja wiederbelebt, genau wie das Genre des Hüpf-Vampir-Horrorfilms. Zum Abschluss bleibt noch zu sagen, dass dieser Beitrag kein schlichter Abklatsch oder ein bloßes angepasstes Remake der Originale ist, sondern viel Eigenes, wie das sehr der Atmosphäre zuträgliche Weglassen jeglichen Geblödels und im Hongkong-Kino gern verwendete Slapstick und anderes mit einfließen lässt, wie die immer populäre Geisterthematik in asiatischen Gefilden. Dafür sicher mitverantwortlich war Produzent Takashi Shimizu, der einigen vielleicht als der Erfinder und Regisseur der Yuon bzw. der Grudge-Reihe inklusive Remakes bekannt sein dürfte. Ob dieser Umstand Rigor Mortis ebenfalls zu solcher Berühmtheit verhelfen wird, bleibt offen. Von einem Remake bleiben wir aber bestimmt verschont aufgrund der zu speziellen Thematik. Aber das kann jeder Filmfan getrost verschmerzen und einfach nochmal auf Play drücken. Rigor Mortis aus dem Hause Escort Elite seit 15.04. im Handel, dringend zum Konsum empfohlen.
Präsentieren euch wieder die Kinostarts aus dem Jahre 1984, dieses Mal die Monate Mai und Juni. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen und beginnen am 4. Mai mit Keiner Haut wie Don Camillo. Der Film wurde inszeniert von Terence Hill, er spielte auch die Hauptrolle, und natürlich ist das Ganze ein Remake auf die Schwarz-Weiß-Vorbilder mit dem Komiker Fernandel. Abwärts, ein deutscher Thriller von Karl Schenkel, handelt von vier Personen, die in einem Fahrstuhl stecken bleiben. Zwei bekannte Hauptdarsteller sind Götz George und Hannes Jennecke. Dieser Film bekam auch in der DDR einen Kinostart, was für eine westdeutsche Produktion ziemlich ungewöhnlich war zu der Zeit. Am gleichen Tag kam Mad Mission 2, heißes Pflaster Unterwelt, in die Kinos. Diese chinesische Actionkomödie versteht sich als James-Bond-Parodie und brachte es insgesamt in seinem Franchise auf 5 Teile. Am 5.5. kam Flucht nach Vernes. Es handelt sich hierbei um einen historischen Film, um den Fluchtversuch von Ludwig XIV. Und Marie Antoinette nach Lothringen. Regie führte Ettore Scola. Es ist eine französisch-italienische Produktion gewesen. Am 11.05. startete der Tag mit Da steht der ganze Freeway-Kopf. Ein Film von John Schlesinger, eigentlich bekannt mit Asphalt-Cowboys und Der Marathonmann, also ernstere Produktion hier von ihm, eine Actionkomödie, gedreht 1981. Als einzigen mir bekannten Darsteller möchte ich Beau Bridges nennen, der auch nur eine kleine Rolle spielt. Darauf folgt Super, auch ein deutscher Film von Adolf Winkelmann, ein actionreicher Film mit Udo Lindenberg und Inga Humpe in den Hauptrollen. Und Udo Lindenberg war auch für die musikalische Gestaltung verantwortlich. Am 18.05. kam Footloose in die Kinos. Für mich eigentlich einer der besten Tanzfilme der 80er Jahre mit Kevin Bacon, der nach Freitag der 13. nun langsam die Karriereleiter hinaufstieg. Und dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten, wo in einer Kleinstadt das Tanzen durch einen hervorgegangenen Unfall und Teenager, die darin verwickelt waren, verboten wurde. Sowas ist irgendwann mal in Oklahoma tatsächlich passiert. Dass das Tanzen verboten wurde und ein junger Mann, wie gesagt, verkörpert von Kevin Bacon, sich dagegen auflehnt. Dead Zone ist an dem Tag auch ins Kino gekommen, nach Stephen King, inszeniert von David Cronenberg, Hauptdarsteller Christopher Walken. Dieser verkörpert den Hauptcharakter, der 5 Jahre lang im Koma gelegen hat und nach seinem Erwachen hellseherische Fähigkeiten hat. Sehr viel später schloss sich eine TV-Serie an, die 2002 es immerhin auf 6 Staffeln geschafft hat. Der Tank. Cinema sagte damals, die Filmzeitschrift Cinema, viel Panzer, wenig Hirn. Das ist auch richtig. Der Film ist inszeniert von Marvin J. Comsby, besetzt mit James Garner. Dieser spielt einen Major, der neu auf einen Militärstützpunkt kommt und dort in den Konflikt gerät mit dem örtlichen Sheriff und es kommt zur Eskalation. Ich hingegen kann den Film allerdings empfehlen. An dem Film schließt ab Giant Killer, ein italienischer Actioner von Fabrizio De Angelis mit Bo Svensson und Fred Williamson. Der 25. Mai bescherte uns Kinder des Zorns, nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Linda Hamilton ist in dem Film zu sehen, war dann schon durch Terminator bekannt. Dieser Film zog 5 Fortsetzungen nach sich und 2009 auch ein TV-Remake. Starflight One, Irrflug ins All. Es ist ein Science-Fiction-Film über ein Überschallflugzeug, das bei seinem Jungfernflug aus der Erdatmosphäre gerät und es kommt natürlich zur Katastrophe. So endet der Mai und der Juni beginnt und direkt am 1. mit Gegen jede Chance, ein Thriller von Taylor Hackford mit Jeff Bridges, Rachel Ward und James Woods. Etwas anspruchsloser wird es dann mit Im Sauseschritt ins Dünenbett, im Original Spring Break. Regie führte Sean S. Cunningham, bekannt als Regisseur von Freitag der 13. und bietet hier eine illustre Strandklamotte. Metal Storm, die Vernichtung des Gerald Sim, ein Science-Fiction-Film, Trash von Charles Band. Am 8.6. kommen denn die schrillen 4 auf Achse in die deutschen Kinos. Vom bekannten Magazine National Lampoons, was später auch eine Radioshow nach sich zog, wo John Belushi, Bill Murray und Chevy Chase erste große Erfolge verbuchen konnten. Ab 1987 kümmerte sich dieses Magazin auch um ihre Filmkomödien. In diesem Film jedenfalls führt Harold Ramis die Regie. Chevy Chase und Randy Quaid spielen die mittlerweile überall bekannten Charaktere. Der Film ist zum Komödienhit avanciert und ist ein Klassiker und hatte 4 Fortsetzungen. Am 15.06.1984 kam Britannia Hospital, eine Komödie mit Malcolm McDowell und Lindsay Anderson. Eine Komödie gab es dann auch am 22.06. mit Dr. Detroit, Hauptdarsteller Dan Aykroyd, inszeniert von Michael Pressman. Im Abspann gibt es einen James-Bond-mäßigen Hinweis auf eine reiserische Fortsetzung, die aber nie irgendwann mal produziert wurde. Produziert wurde der Film von Bernie Brillstein, dessen Firma auch zum Beispiel Alf und auch die Sopranos produziert hat. Airwolf in den Kinos, bekannt in Deutschland eher als TV-Serie, 1984 kam die Pilotfolge in einer 85-minütigen Variante ins Kino. Die Serie handelt von einem Spezialhubschrauber und seinen Piloten, der verkörperte von Jean-Michel Vincent und Ernest Borgnine. Die Serie schaffte es immerhin auf 4 Staffeln im TV. Und den letzten Film vom 29.06., den ich vorstellen möchte, ist die Chaoten-Clique, eine Actionkomödie von Joel Schumacher mit Mr. T, Gary Busey und Adam Baldwin. Das war unser Kinorückblick auf Mai und Juni 1984 mit einem genretechnisch sehr durchmischten Frühsommer.
Vom 25. April bis 27. April fand in Nürnberg das erste Mal ein Festival des italienischen Films mit Namen Terza Visione statt. Wer jetzt glaubt, italienische Filmfestivals gäbe es wie Sand am Meer, zum Beispiel auch in Italien, der irrt. Klar, es gibt die modernen Filmfestivals, es gibt Sachen wie das Fantasy-Filmfestival mit diversen Genrefilmen, aber die Mühe, sich wirklich einmal ein breites Spektrum aus einer bestimmten Filmsparte, nicht ganz genrezugehörig, zusammenzusetzen, ist nach wie vor äußerst selten. Die Nürnberger, das Filmhaus und Comkino Nürnberg, das präsentierte unter außerordentlicher Mitwirkung der geheimnisvollen Bujo Omega, das ist eine sehr, sehr engagierte Filmgruppe aus Gelsenkirchen, ein wirklich nicht nur abwechslungsreiches, sondern breites Programm von Filmen der 50er, 60er und 70er Jahre, die sehr, sehr gut das italienische Kino abdeckten, und zwar ausschließlich in 35mm Fassung, also Original-Kinofilm, so wie man es damals sehen konnten, kein DVD, kein Blu-ray, keine Digitalisierung und ausschließlich deutsch synchronisierte Filme. Teilweise gehören Filme dazu, die es selbst im italienischen Original nicht mehr gibt. Gut, einige Filme gibt es auch glücklicherweise angesichts der Qualität der Filme auch auf DVD. Aber die Gelegenheit, diese Filme richtig im Kino auf einem großen Bildschirm mit wunderbaren Farben und in einer ausgezeichneten Qualität zu sehen, die gibt es nicht. Die gibt es grundsätzlich überhaupt nicht. Deshalb kann man dieses Filmfestival, selbst wenn für den Einzelnen vielleicht nur wenige Filme davon interessant sind, ich könnte da keinen von herausheben, weil sie alle diverse, unterschiedliche Spektren abdecken. Ich komme da gleich nochmal zu. Ist das absolut in jeder Hinsicht zu empfehlen. Jetzt spreche ich natürlich über ein ehemaliges oder ein gelaufenes Filmfestival, aber die Fortsetzung wird sicherlich im Jahr 2015 kommen. Das Kino war diesmal schon bis zu 80-90% gefüllt. Einige Vorstellungen waren vollständig ausverkauft. Es lohnt sich also dort wirklich die engagierten Leute zu unterstützen. Man kann das nur weiterempfehlen. Ich möchte nochmal zu den einzelnen Filmen kommen. Das Ganze deckt also das gesamte Genre Kino also begonnen bei frühen Gialli, wie zum Beispiel die Mörderklinik oder auch späteren, Anfang der 70er Jahre, das Geheimnis des Gelben Grabes. Dann gibt es einen wunderbaren, sehr ungewöhnlichen Italo-Western, Willkommen in der Hölle. Auch natürlich die typische sexy Komödie der italienischer Machart wie Wehe, wenn die Lust uns packt. Sicherlich nicht jedermanns Sache, aber eine Mischung aus Erotik und Humor, wie er im Grunde genommen so nur im italienischen Kino vorkam. Im deutschen Kino gab es das auch, aber in einer gewissen anderen Form. Auch der Sandalenfilm sogar mit Machiste im Kampf mit dem Piratenkönig, durchaus auch als sehr humorvolle Variante gesehen, ist sehr zu empfehlen. Dann gab es auch gutes 70er-Jahre-Kino, wie zum Beispiel der Zombie-2-Film, also von Lucio Fulci, oder ein Blick in die Mondo-Historie mit Mondo Infame, einem frühen Mondo-Film der frühen 60er Jahre, bis später zu den ersten Vietnam-Epigonen, Jäger der Apokalypse von Antonio Margheriti, aber auch durchaus neorealistisch angehauchtes Kino wie Das bittere Leben von Damiano Damiani, ein spezieller Favorit von mir, nicht weil es unbedingt der beste Film war, sondern weil es eben genau der Film ist, der auch sehr deutlich macht, was dieses Festival bedeutet. Es ist ein Film, den man schlicht nirgendwo zu sehen bekommt. Es gibt ihn weder auf irgendwelchen Medien, es gibt ihn nicht mal in Italien. Kurz, dieses Filmfestival macht es sich zur Aufgabe, und zwar mit einer Lust, die man wirklich nur betonen kann, Filme zu zeigen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Für jeden wirklichen Filmfreund, und damit meine ich auch anspruchsvollen Filmfreund, ist dieses Filmfestival im Grunde genommen eine Pflicht.
Und das war's dann auch schon wieder. Wir verabschieden uns bis Ende Juni, Anfang Juli, wo wir, sprich Lunen, Benedikt, David, Udo und meine Wenigkeit, euch in einem kleinen einstündigen Special die dritte Ausgabe der Sinestrange mit ihrem Stargast John Betham vorstellen werden. Und bis dahin wünsche ich euch ein paar laue Sommerwochen, immer eine frische Pause zur Hand und viele schöne Momente im Kino eurer Wahl. Macht's gut!